Da ist es sehr schön, was viele Artists bei uns machen. Da gibt es Sachen so wie, dass du dann einen eigenen Coversong bekommst oder handgeschriebene Songzeilen. Dieses Jahr war das, glaube ich, auch Trip Kid, so eine Punkband, die konntest du dann tätowieren. Das war quasi ein Dankeschön.
Ach, du durftest sie tätowieren?
Ja, wow. Und auch andersrum. Du konntest dich von ihnen tätowieren lassen und sie dich. Da ist halt der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
I've been focused on music all my life, since I was four. I've been doing music and I just fell in love with music so, so much that I can't imagine doing anything else. And from a fair point of view, I don't think I could do anything else as good.
Die meisten Männer sind eh so, ah ja, wo spreche ich? Ich bin dabei und sage einfach Bescheid, welche Panel ich sitze. Und mit vielen Flinter-Personen ist es immer noch, dass sie so Imposter-Syndrom haben. Und man verbringt halt immer noch sehr viel Zeit zu sagen, nee, du schaffst das, das kannst du. Du solltest keine Angst haben, halt in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und auch wenn du Angst hast oder aufgeregt bist, ist es auch kein Weltuntergang. Ja, ich meine, das ist halt immer noch sehr männerdominiert.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Männerdominiert ist mein Thema Takt. Speed-Dating, um ehrlich zu sein, auch. 12 Menschen habe ich in 6 Stunden interviewt, davon waren 10 Leute Männer. Das Ganze auf der Most Wanted Music-Konferenz in Berlin. Dort hatte ich einen eigenen Thema-Taktstand. Jede Person, die an den Stand gekommen ist und von mir für 15 Minuten interviewt werden wollte, konnte sich einfach in eine Liste eintragen. Die erste Folge ist schon draußen, das ist die zweite Folge und in dieser hier hört ihr auch nochmal 6 Leute. Winzer und Festivalveranstalter Fritz Keller, Friederike Lindner von der Crowdfunding-Plattform Start Next, Producer und Podcaster Daniel Hodgkins, Rapper Maribe, Künstler und BIM-Student Piotrek Baranowski und Niki Böhm. Sie macht die Programmleitung bei der Most Wanted Music. Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Interview springen wollt, findet ihr auch Kapitelmarken in der Beschreibung. Folgt dem Thema Takt Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. In der nächsten Folge dann auch wieder nur mit einem einzigen Interview. Dafür mit Bamboo Artist CEO Leander Kirschner. Und bewertet auf Spotify den Thema Takt Podcast. Ich würde echt gern die 100er Marke knacken. Jetzt aber viel Spaß mit den Interviews.
Mal gucken, wie gut das hier mit dem Bass hörbar ist. Fritz Keller, stell dich vor.
Ja, oh, Fritz Keller, bin Winzer, gerne. Gastwirt und komme eigentlich vom Fußball ursprünglich und habe dort auch als Winzer, aber auch als Fußballfunktionär immer was mit Musik zu tun gehabt und mit Essen und mit Trinken und ja, komme aus Südbaden. Ja. In der Nähe von Freiburg.
Okay, wie genau heißt der Ort?
Also der Ort heißt Vogtsburg, Oberbergen. Das ist so 20 Kilometer von Freiburg weg. Und und dann haben wir irgendwo ein paar Freunde eine Idee gehabt, ein bisschen mehr mit Musik zu machen und Wein und Essen, hochwertiges Essen, hochwertige Weine zu verbinden.
Ja.
Und das Ding heißt jetzt Pinot and Rock.
Pino, nicht Vino.
Nein, Pino, wie die Traubensorten, also Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris oder Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder.
Aber es wird nicht nur Pino geben, sondern auch andere Weine?
Nein, natürlich. Das ist wie alles, was mit Kultur zu tun hat, muss vielseitig sein. Da muss alles zugelassen sein, was gut ist. Aber nur was gut ist.
Ja, das heißt, du hast alle vorher getestet, alle Weine?
Selbstverständlich.
Und es wird aus Gläsern getrunken, nehme ich an, und nicht aus Plastikbechern?
Ja, wir haben tatsächlich einen Bereich, wo wir aus Gläser trinken können, aber du darfst natürlich nicht vor die Bühnen gehen aus Sicherheitsgründen mit. Ja. Und da haben wir so, ich nenne die Poolgläser, also die auch nicht gefährlich werden können.
Was heißt Poolglas?
Ja, das ist halt ein Kunststoff, aber ein hochwertiger Kunststoff. Mhm. Und der klingt auch. Aber okay. Wenn man im Weindorf ist, dann kann man aus echten Gläsern trinken.
Ja. Wie kam denn die Idee dann zustande, dass du sagst, das muss es geben?
Ja, weil ich finde es einfach, das ist eine ganzheitliche Geschichte, wenn man den Genuss mit der Nase, mit dem Duft, mit dem Gaumen anfängt und dann noch was Großartiges auf die Ohren kriegt.
Ja.
Und das zusammen macht einfach fröhliche Menschen und bringt die Menschen zusammen. Und wir haben gemerkt, letztes Jahr sind wir von null auf über 30.000 Besucherinnen und Besucher.
30.000 habt ihr schon?
Yes, 34.000 genau gekommen an 4 Tagen.
Krass.
Und haben auch ein grandioses Line-Up gehabt. Also Und die Idee ist erstens, was für den Nachwuchs zu tun. Mhm. Und zweitens eben für alle Generationen. So haben wir verschiedene Geschichten angefangen, also Familientag bis zum Schluss, wo wir für die Kids auch was gehabt haben. Und ja, mit Sarah Connor zum Schluss am Sonntag. Mhm. Und haben angefangen mit Peter Fox, mit Fanta 4, und dann für die Old Guys Susi Quattro, die grandios war, muss ich echt sagen. Da waren alle Generationen am Start. Und ja, Alex Cooper. Mhm. Und sind wieder die Köpfe gerollt. Und Scorpions zum Schluss.
Ach, krass.
Jo, aber für mich noch wichtiger und schöner war so ein Talent-Contest, wo wir auch neue Bands eine Rolle geben. Das sind also zwei Bühnen. Mhm. Dieses Jahr werden es drei sein. Und wir haben einen Talent-Contest gemacht. Und dabei haben sich aus Frankreich, Schweiz und Deutschland 130 Musikerinnen und Musiker gemeldet.
Krass.
Und das ist einfach, da war ich echt überwältigt. Und dann haben wir gesagt, das können wir nicht alle alleine anhören, da wirst du ja wahnsinnig. Dann sind wir übers Netz gegangen und haben 80.000 Klicks gekriegt und Bewertungen und Abstimmungen.
Okay, ja.
Und dann sind wir über drei Runden und wir wollten eigentlich nur drei haben. Aber dann haben wir vier genommen und es war eine irre Qualität. Also ehrlich, ich war echt geblättet. Ich war früher als Winzer immer auch in den USA unterwegs und war da immer geblättet von der Qualität der Bands und der Offenheit. Oder ob das in Kalifornien war oder in Austin, Texas oder sonst oder am Mississippi entlang. Und was ich da gesehen habe, habe ich gesagt, Mensch, was haben die gemacht? Die haben das gemacht in der Zeit, wo man eigentlich nicht raus durfte. Hm. Also in der Corona-Zeit müssen die geübt haben und geschrieben haben und kreativ gewesen sein. Und das machen wir dieses Jahr wieder. Mhm. Und als Berlin war auch Tulpe zum Beispiel dabei. Mhm. Also, kennst du das?
Nee.
Musst du unbedingt hören. Grandios. Und,
Tulpe wie die Blümchen.
Ja, wie die Blümchen. Mhm. Und also und so wollen wir eigentlich auch sein. Und also Smudo von Fanta 4 hat nachher gesagt, hat übrigens, wir haben parallel zum Europameisterschaftsspiel gegen Spanien.
Ah.
Ja. Und,
schwierig.
Ja. Sehr schwieriger Ausgang. Also ich will jetzt niemand die Finger in die Wunde legen. Aber, und da war hinterher Fanta 4. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wie gehen die damit um? Und die haben sie alle rausgeholt. Hm. Und Smudo hat nachher ein Interview gegeben, hat gesagt, dass er noch nie so ein Festival gesehen hat, wo, ja, wo es so gutes Essen gab, so gute Technik, so gute Versorgung, auch mit Weinen und so weiter. Und also das war, ja, und deshalb machen wir es dieses Jahr wieder.
Weißt du noch, während die anderen Artists waren, die beim Nachwuchswettbewerb gewonnen haben?
Oh Gott,
ich meine die ja, auch ja, gewonnen haben, meine ich.
Ja, das war, ich ehrlich, fällt mir jetzt noch gerade nicht, weil das kriegst du aus dem Netz raus.
Ja, ja.
Und die, also Rosalie, weiß ich noch, die eine französische Band aus Strasbourg. Mhm. Und die hat mich von so ein bisschen so soulig, ja. Mhm. Soulig, rockig und wow. Die hat mich an Amy Winehouse ehrlich erinnert. Mhm. Also das ist, und die hat die Bühne gerockt und das war grandios. Das war für mich meine Favoritin. Und da habe ich mich in der Jury eingesetzt, dass die auf jeden Fall durchkommt.
Okay, wer ist noch in der Jury?
Ja, das sind von der GEMA jemand, weil der Contest wurde zusammen mit der GEMA gemacht. Mhm. Und finde ich klasse, nicht nur kassieren, sondern auch mal was für den Nachwuchs machen. Mhm. Danke, GEMA. Und dann noch vom SWR 3. Das ist ein Sender bei uns.
Ja, ja, klar. Ja, also, öffentlich-rechtlich.
Ich weiß ja nicht, wir sind ja hier in Berlin.
Ach so, ja, Südwest-Rundfunk. Südwestdeutsch? Ich weiß gar nicht, kommt das noch dahinter? Nee, Südwestrundfunk.
SWR, ja.
Ja, ja. Klar, kennt man doch. Ja.
Okay. Und hier dort die Musikredakteurin und Peoples aus der Kulturszene in Freiburg. Und es hat echt Spaß gemacht. Mhm. Wunderbar. Und es ist wirklich, da geht das Herz auf. Das ist wie hier gestern, da ging mir übrigens das Herz auf. Das muss ich jetzt nochmal loswerden.
Beim Listen to Berlin Award.
Ja, genau, wo du ja auch einen Preis gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Es war so eine geile Veranstaltung. Und ich bin ja ein etwas älteres Modell, ja. Und ich war früher auch mal so jobben in Berlin. Und dabei habe ich festgestellt, also bei der Veranstaltung, so wünsche ich mir Berlin. Mhm. Was ich da gesehen habe, diese Vielfalt, diese Grandiosität in Anführungszeichen Subkultur, alle Genres zugelassen, vom Hard Rock bis zum Soul, bis zum Gospel. Hm. Also, und da haben wir gestern auch, wie hieß die nochmal, habe ich nicht aufgeschrieben.
Sorvina.
Sorvina, genau. Haben wir die Sorvina angesprochen und die hätten wir gern bei uns auf dem Festival. Mhm. Cool. Weil ich fand das, oh.
Das war eine krasse Show.
Was für eine Stimme, oder?
Ja.
Und bei uns geht es darum, dass wir alle Facetten zeigen wollen. Weil ich finde, es ist wichtig, dass man nicht immer nur in seiner eigenen Bubble rumhängt, sondern dass man auch eine Chance für alle anderen Musikrichtungen gibt. Hm. Und alle anderen Musikrichtungen, die haben was. Vor allen Dingen, wenn es so eine Qualität ist, wie wir gestern gehört haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es kann einfach Musik sein. Ne? Das zeigen auch, finde ich, gerade so Festivals wie Reeperbahn-Festival, wobei da jetzt zum Beispiel nicht so viel aus dem Rap-Hip-Hop-Bereich kommt, aber dass man einfach Musik feiern kann. Ne? Ob man es kennt oder nicht, aber wenn jemand gerade auf der Bühne gut Party macht, dann überträgt sich das einfach. Und gestern Sorvina zum Beispiel, man kannte den Song nicht, oder ich nehme mal die meisten nicht, aber sie hat dann halt Gospel-Nummer angefangen, war dann irgendwie in der Mitte, da wo die Leute gesessen haben, ist dann einfach auf die Bühne und dann war es einfach, hat sich gesteigert, war wirklich einfach krass die Show. Also habe ich auch schon vorher in einem Gespräch gelobt, dass ich das auch gerade, die Bühne war ja nur zum kleinen Teil bespielt, dass sie so gut hinbekommen haben, da einfach Party zu machen und einen auch mitzunehmen, abzuholen.
Die hat alle abgeholt. Ja. Und wow, ich würde die gerne beim Open Air haben. Mhm. Und bei uns, das ist eine schöne Ecke. Also das ist die Ecke, wo es am wenigsten regnet in Deutschland.
Ah, cool.
Und das ist in einem Park gelegen. Drei Bühnen machen wir da, wie gesagt. Und wir haben auch letztes Jahr schon Leute von überall her geholt. Ja.
Und es gibt da dann deinen Wein oder was ist eigentlich dein aktueller Job? Du sagst, du bist Winzer. Machst du noch deine Winzerarbeit oder wo ist jetzt dein Fokus?
Ja, ich habe das große Glück, dass ich Nachwuchs habe, die schon besser sind wie ich. Mhm. Aber wir machen das nicht für unseren eigenen Wein, weil wir sind meistens ausverkauft. Sondern wir machen das einfach aus einem Solidaritätsprojekt für die ganze Region. Mhm. Und es gibt viele Winzer, denen geht es nicht so richtig gut im Moment. Wie vielen Betrieben. Und ich glaube, das ist einfach auch wieder etwas, wo wir alle zusammenstehen müssen. Und es kommen also 12 Kolleginnen und Kollegen von VDP-Betrieben. Und VDP, das ist der Verband der Prädikatsweinversteiger. Das ist praktisch die Beste, wir sind die Besten. Hm. Es gibt noch andere gute, aber auch so junge Winzerinnen wie Pinot Connection, und aus dem Elsass und es gibt mindestens 30 Weingüter und auch Genossenschaften. Es muss bei Wein ist es so sein, dass es auch jeden mitnimmt, also auch für jeden Geldbeutel, das ist mir wichtig. Und ich kam auch vom Fußball und deshalb finde ich auch so ein Festival muss so gestaltet sein, dass wie beim Fußball muss es Stehplätze geben, da muss es eine Wurst geben, ein bezahlbares Bier geben,
ja.
und da genauso, ja.
Habt ihr schon Connection zu Tony D, dem Rapper, der auch eine Wein verkauft zumindest? Ich weiß nicht, ob er auch selbst Winzer ist, aber er hat auf jeden Fall in Berlin, dass er Wein verkauft.
Ja, ich weiß nicht, ob er Winzer ist. Er glaubt auf jeden Fall eine Marke, aber das ist eine gute Idee, das nehme ich mal mit.
Ja.
Siehst du, Learning by Doing und bei Profis lernt man
halt. Ja, vielleicht hat er Bock darauf.
Ja.
Ist es denn kostenlos, das Festival? Nein. Über Fördergelder?
Nein.
Wie teuer ist eine Karte?
Also,
gibt es noch Karten?
Es gibt noch Karten. Wir haben gerade angefangen. Mhm. Also die jetzt momentan ist gerade so eine Show, die kosten so um die 70, 80 Euro. Mhm. Und die werden irgendwann mal 100 Euro sein. Aber du hast dann jeden Tag um die 7, 8 Konzerte.
100 Euro pro Tag oder für das ganze Ding?
Nein, pro Tag. Das geht nicht anders.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, sonst wäre es sehr günstig.
Bei der Qualität.
Ja, also, ja, ja.
Und bis du das alles aufgebaut hast. Aber die Preise habe ich nicht genau im Kopf. Nee, aber könnt ihr einfach mal nachgucken unter Pino & Rock. Aber es ist, wir haben letztes Jahr von niemandem gehört, dass es überteuert wäre. Das ist, die gesagt haben, dass sich jede Sekunde gelohnt hat. Muss ich das vorstellen, du bist in einem Park, wenn du keine Lust hast, gehst du in eine Chill-Out-Area, das heißt Chill and Grill, und hast da Kleinkunstbühne noch mit dabei, ein Winzerdorf und dann Wirtinnen und Wirte, Köchinnen und Köche aus der Region oder aus weiterher. Und dann gibt es je nach Region, da gibt es natürlich noch einen für faule Sitzer Bereich und so wie im Stadion auch, ja. Aber ja.
Okay, und es kommen auch viele Leute aus Frankreich, also es ist schon so genau die Zielgruppe auch.
Ja, das ist, kommt drauf an, also bei Scorpions war, ist natürlich eine internationale Gruppe, aber ansonsten waren wir letztes Jahr mit Peter Fox und das ist ja eher eine deutsche Zielgruppe. Mhm. Aber es waren auch relativ viele aus Frankreich dabei. Und aber bei, ja, je nachdem, was du für eine Musik spielst, ist, kommt halt eine Gruppe da zustande, die du brauchen kannst. Hm.
Okay, wir kommen auch schon zum Ende. Was wünschst du dir denn für dich?
Oh, für das Festival?
Für dich einfach.
Für, oh, für mich? Für mich, dass die Welt wieder in Ordnung kommt und dass die Leute mehr miteinander reden sollen, wie übereinander reden sollen, dass sie zusammen an Tische sitzen sollen, zusammen genießen und essen und mit der Musik zusammenkommen. Und dass die Welt wieder in Ordnung ist. Dass wir Frieden kriegen auf allen Ecken dieser Welt und dass wir Freude haben am Erfolg anderer Menschen.
Das kann ich nur so unterstreichen. Fritz Keller, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Friederike Lindner, herzlich willkommen.
Ja.
Stell dich vor, was machst du?
Ja, ich bin Friederike. Ich arbeite für Startnext, eine Crowdfunding-Plattform, größte deutsche Crowdfunding-Plattform. Ja, und ich arbeite für Startnext eigentlich als Product Lead. Das heißt, ich bin da verantwortlich für die technische Plattform, für die Weiterentwicklung. Also alles, was neue Features sind, geht über meinen Tisch. Und wir versuchen halt die Crowdfunding-Plattform schrittweise technisch auch immer weiterzuentwickeln, an den Markt anzupassen, an die Bedürfnisse von unseren NutzerInnen, was sowohl die StarterInnen sind, also die Projekte bei uns starten und crowdfinanzieren möchten, als auch die Leute, die natürlich Projekte unterstützen wollen. Mhm. Genau, und ich komme aber selber so ein bisschen aus der Club-Szene und Subkulturszene. Ich habe früher selber Partys veranstaltet in Dresden. Und deswegen schlägt mein Herz so ein bisschen für die Musik- und Kulturszene und deswegen sind so die Anliegen von unseren MusikerInnen, die auf der Plattform Projekte starten, halt mir immer besonders nah am Herzen und deswegen bin ich heute auch hier auf der Most Wanted Music.
Mhm. Hast du zum Beispiel ein Projekt, wo du sagst, das war irgendwie super, vielleicht sogar Herzensprojekt oder auch nicht, aber was einfach auch funktioniert hat und wo man sich gut Gedanken gemacht hat und was man vielleicht auch demnächst nochmal ähnlich umsetzen könnte?
Mhm. Also gerade wenn ich in diesem Musik- und Kulturbereich denke, hatten wir jetzt erst vor kurzem und jetzt gerade laufen zwei sehr coole Projekte, einmal vom Hafenklang in Hamburg, auch so eher ein bisschen alternative Konzertvenue und jetzt vom Coney Island in Leipzig, auch ein Club, auch beide so ein bisschen politisch alternativ und wir wissen ja, Clubs kämpfen eigentlich immer noch so ein bisschen mit den Corona-Nachwirkungen und die meisten, vor allen Dingen subkulturellen Clubs, kämpfen finanziell ums Überleben. Und beide Clubs haben aber sehr schnell sehr viel Geld einsammeln können, also beide über 100.000 Euro und das auch schon in wenigen Tagen. Die haben im Grunde auch so Basic-Kommunikation gemacht und ihre Crowd einfach aktiviert. Und vor allen Dingen haben sie mit sehr coolem Merch überzeugt. Also die haben beide Clubs KünstlerInnen aus ihrem eigenen Umfeld mit akquiriert und damit einfach richtig schöne T-Shirts und jetzt ist Coney Island, das hat auch ganz cool Badeschlappen, so einem coolen Design. Und da ist einfach Merch dabei, den man einfach haben möchte, selbst wenn man gar nicht 100% jetzt von dem Club irgendwie Fan ist oder so, wenn man es einfach prinzipiell cool findet. Denkt man einfach, das ist einfach richtig schön gestaltete T-Shirts.
Keine Wegwerfware.
Nee, genau. Und da fällt es dann halt natürlich auch sehr einfach, wenn man das sieht, das zu unterstützen. Man sieht, es gibt einen Good Cause dahinter. Ich unterstütze irgendwie einen Club. Ich unterstütze Subkultur. Ich unterstütze auch gerade kleinere Artists. Und ja, und dann fällt es halt sehr einfach. Und das sieht man eben bei uns auf der Plattform, dass es dann wirklich sehr schnell dann eben auch mal die 100.000 geknackt wurden.
Mhm, wenn man jetzt aber natürlich Merch produziert, dann hat man auch Kosten. Kannst du ungefähr sagen, wie viel bei den 100.000 dann tatsächlich noch hängen bleiben, wenn wir jetzt einfach nur die Produktionskosten für Sachen...
Also das kommt ganz drauf an. Letzten Endes das, was wir als Crowdfunding-Plattform anbieten, ist letzten Endes eine Art von einem Webshop, im Grunde, nur dass du bei uns halt natürlich das ein bisschen mit einer aufschiebenden Bedingung machen kannst. Also das heißt, wenn du ein Alles-oder-Nichts-Prinzip hast, kannst du auch gucken, ich muss eine bestimmte Summe überhaupt finanzieren und einsammeln und wenn die nicht erreicht wird, dann muss ich den Merch zum Beispiel dann auch gar nicht produzieren, dann bekomme ich das Geld nicht und es wird von den UnterstützerInnen auch gar nicht eingezogen. Aber im Prinzip, weil du hast ja nach den Kosten eigentlich gefragt, ist es so, dass alle Projekte selber entscheiden können. Also sie müssen natürlich selber kalkulieren, wie sie die Preise machen. Es gibt da welche, die gehen eher in die Richtung, das möglichst auch günstig und mit einer geringeren Marge zu machen, um überhaupt die Leute zum Unterstützen zu bringen. Es gibt aber auch den Ansatz, dass ich sage, es ist ja gerade, geht es mir darum, auch so ein bisschen idealistisch Geld einzusammeln. Dann kann man auch einfach eine deutlich höhere Marge draufschlagen. Du sagst quasi irgendwie, ich habe die Produktionskosten sind 10 Euro und biete das aber für 50 Euro an, weil quasi das wirklich als symbolische Spende dann auch mit dazu ist. Mhm. Genau. Das können die Projekte dann auch wirklich selber kalkulieren. Die Projekte kennen ja auch ihre Crowd selber am besten. Genau. Und dann kommt es, ja, lässt sich nicht pauschal sagen, kommt total drauf an, wie man das kalkuliert.
Ich dachte, vielleicht hast du da so ein bisschen Einblick. Haben die denn auch nicht materielle Sachen angeboten? Also bei Club können ja irgendwie so ein Jahr Gratis-Eintritt oder sowas.
Genau, also der Hafenklang hat das gemacht. Da gab es auf jeden Fall Gästeliste, gab es dann auch höherpreisig, was wir auch immer empfehlen, um so wirklich die abzuholen, die auch mehr geben können.
Ja.
Gab es, glaube ich, auch lebenslange Gästeliste und so oder auch immer mal so ein bisschen Rabatt an der Bar. Und aber gerade was auch eher ideelle oder nicht physische Dankeschöns anbelangt, da ist es sehr schön, was viele Artists bei uns machen. Da gibt es Sachen so wie, dass du dann einen eigenen Coversong bekommst oder handgeschriebene Songzeilen. Ganz cool. Oder wir hatten dieses Jahr war das, glaube ich, auch Tripkit, so eine Punk-Band, die konntest du dann tätowieren. Das war quasi ein Dankeschön.
Ach, du durftest sie tätowieren?
Ja, und auch andersrum. Du konntest dich von ihnen tätowieren lassen und sie dich. Und also ja, das war, da ist halt der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das Wichtigste bei diesen Dankeschöns ist eigentlich immer das Storytelling. Und die Projekte, die ich gerade genannt habe, der Merch hat halt ein schönes Storytelling, weil es nah ist. Also gerade zum Beispiel bei Hafenklang war es so, war dann ein cooles Artwork, wo aber drin stand I saved Hafenklang, sodass man eben auch wirklich Teil der Kampagne sein kann und darum geht es ja auch, Community Building. Und ansonsten können diese Dankeschöns, diese Gegenleistungen halt einfach eine schöne Geschichte erzählen und einem irgendwie was mitnehmen. Ich habe selber total gerne so ein paar von Musikerprojekten, halt auch so einen handgeschriebenen Zettel von Songzeilen von Nisse zum Beispiel. Also das ist immer sehr individuell und fühlt man sich den Artists näher, als wenn ich jetzt einfach nur irgendwie eine CD kaufe im Mediamarkt, was keiner mehr macht im Mediamarkt, aber vom Prinzip her. Genau. Und andersrum kann man eben auch als Artist seine Fans viel besser mitnehmen und ja, einfach eine Community und eine Gemeinschaft miteinander aufbauen und in Beziehung tatsächlich gehen.
Was unterscheidet euch denn von anderen Crowdfunding-Plattformen?
Verschiedenes. Also zum einen sind wir einfach eine deutsche Firma in Deutschland, in Dresden gegründet. Deswegen ist unser Hauptzielmarkt sind einfach der deutschsprachige Raum. Also die meisten unserer Projekte starten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, können aber auch internationale Zielgruppe haben. Genau, das ist so ein bisschen das eine. Und dann, wir sind schon auch auf zum einen Musik-Kulturprojekte spezialisiert, beziehungsweise die Projekte, die zu uns kommen, sind halt viel aus dem Bereich. Also ungefähr ein Viertel unserer Projekte sind Musikprojekte. Und wir haben aber auch einen großen Fokus auf, ich sag mal, soziale und nachhaltige Projekte. Und was uns vielleicht sonst auch noch unterscheidet, ist unser Geschäftsmodell tatsächlich. Wir, uns ist ganz wichtig, was die eigentliche Idee ist, einfach unabhängige Finanzierung für jede Art von Projekten. Also unabhängig von InvestorInnen, unabhängig aber auch von strengen Förderrichtlinien, sondern halt wirklich mit der Community zusammen, letzten Endes dadurch irgendwie demokratisch auch Finanzierung zu schaffen. Und weil wir daran glauben und auch Privilegien sichtbar machen wollen oder denen begegnen wollen, dass gerade wenn es um Zugang zu Finanzierung geht, viele ja Privilegien haben, wir aber auch die unterstützen wollen, die vielleicht gar nicht das Wissen oder die Möglichkeiten haben, Förderungen in Anspruch zu nehmen oder Investoren zu schaffen. Und deswegen sind wir selber auch nur crowdfinanziert und bieten aber die Möglichkeit, man kann es bei uns ein Projekt auch starten und keine Provision bezahlen. Also du kannst dir selbstbestimmt entscheiden. Wir empfehlen 6%. Wir müssen natürlich auch uns irgendwie finanzieren und freuen uns darüber. Wir brauchen auch ungefähr 10%. Aber um einfach diesen Zugang sicherzustellen, kannst du das freiwillig selbstbestimmt entscheiden, wie viel du unterstützt.
Wie unterstützt ihr noch, also wie, oder beziehungsweise nee, anders gefragt, wenn ich jetzt Artist bin und Bock habe, mit euch zu arbeiten, wie erreiche ich euch?
Genau, also direkt für Artist haben wir ein bisschen einen eigenen Track, wir haben eine Landingpage für NewcomerInnen und speziell dafür, weil uns das sehr am Herzen liegt, bieten wir auch individuelle Beratungen an. Ansonsten haben wir aber auch generell für alle unsere StarterInnen eine tägliche Office Hour, wo man so basic Fragen stellen kann. Wir bieten eine Social Media Academy an, immer mal wieder sind auf verschiedenen Events oder bieten auch Online Events an, wo man uns mal kennenlernen kann. Genau. Und aber speziell für Artists gehen wir dann auch mal in die individuelle Beratung. Wir sind selber nur ein kleines Team, können das nicht immer leisten, aber versuchen das halt wirklich, weil das einfach uns ein Herzensthema ist. Genau.
Ich bin mir nicht sicher, ob Carrie auch über euch das...
Ja, genau. Die hat gerade erst ihr Crowdfunding, hat, glaube ich, ein bisschen über 10.000 Euro eingesammelt.
Ja, okay. Es wird gerade kurz lauter, aber wir reden einfach trotzdem weiter. Genau, das habe ich nämlich bei Lina Burghausen gesehen, die sich ja um Carrie kümmert. Ist ja da gesigned, ist ja ein Glückstreffer, dass es dann bei euch war. Und dass sie auch meinte, dass es halt extrem gut bei ihr funktioniert hat, also auch nicht bei allen Artists, weil sie halt diese Community hat, die auch Lust hat. Ich habe auch interessehalber reingeguckt, weil mich interessiert hat, welche Sachen funktionieren, welche nicht. Und da, wie du schon genannt hast, so ein paar Sachen, ich weiß gar nicht genau, was es war. Es gab auf jeden Fall Vinyl für 40 Euro oder sowas. Und auch es gab auch Sachen für 250, aber dann gab es zum Beispiel, was ich auch nachvollziehen kann, so eine Listening-Session online, war dann gar nicht gebucht.
Ja.
Wo ich auch denke, ja, das ist halt auch, wenn es nicht online wäre, wahrscheinlich schon eher.
Genau.
Aber ne, so manche Sachen.
Das ist auch immer verschieden. Also es gibt auch manchmal Projekte, wo das funktioniert. Aber was immer ganz cool ist, gerade bei den hochpreisigen Dankeschöns, ist Wohnzimmerkonzerte. Das wird tatsächlich relativ viel gebucht. So auch manchmal selber schon unsere Kolleginnen, MitarbeiterInnen von Startnext, die sich das dann selber ins Wohnzimmer gebucht haben. Aber das ist immer ganz gut. Jetzt auch gerade ein Projekt, da sind schon für immer, ich glaube, 1.200 Euro oder so. Der hat auch schon 4 Wohnzimmerkonzerte verkauft. Genau, also das funktioniert in der Regel schon ganz gut. Ja.
Was ich auch persönlich irgendwie, was mich reizt, wenn dann so steht, dann bist du Executive Producer.
Also, ja.
Also es ist halt nur so ein scheiß Titel.
Ja, aber bist du ja im Grunde.
Ja, ja, genau. Du hast Geld gegeben. Bist ja natürlich nicht wirklich, also Executive ist, glaube ich, schon falsch, aber sowas in der Richtung. Und damit kann man, glaube ich, auch relativ leicht, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich das für Thema Takt machen möchte. Aber am Ende hast du dann irgendwen, wo du sagst, ach nee, den möchte ich gar nicht in die Credits schreiben.
Ja, aber ich meine, zumindest so ein Klassiker, einfach irgendwie Name im Booklet.
Ja, ja.
Das geht schon auch und Ich habe es selber schon jetzt nicht bei Alben, aber zumindest bei Büchern gemacht. Ist einfach immer nochmal ein schönes Extra, wenn man dann seinen Namen selber in dem Buch liest.
Danke, Friederike.
Ja, genau.
Wirklich?
Ja, ja.
Also als Danksage sogar, okay.
Ja.
Aber nicht ganz vorne drin, das wäre cool.
Nee. Da müsste man dann, glaube ich, ein bisschen mehr bezahlen.
Danke, ich liebe dich, du bist mein Leben, okay. wir kommen auch schon zum Ende. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, oh Gott, das ist jetzt eine große Frage, mit Crowdfunding oder ohne, dass wir vor allen Dingen immer noch und immer wieder Raum schaffen für NewcomerInnen, für Junge, für kleine Artists, dass wir die Vielfalt wahren und es schaffen, die Kultur und die Ideen dahinter zu wahren, uns nicht nur um das Geld geht. Klar ist das wichtig und es ist super, wenn KünstlerInnen von ihrer Kunst leben können, aber da muss trotzdem immer die Vielfalt gewahrt sein und auch kleine Junge unabhängig von ihren Privilegien irgendwie eine Chance haben, überhaupt gesehen zu werden, dass die Kunst geteilt werden kann. Und das wünsche ich mir und da hoffe ich, dass Crowdfunding seinen Beitrag mit dazu leisten kann.
Ja, und was wünschst du dir für dich?
Das sind jetzt große philosophische Fragen. Ich wünsche mir tatsächlich einfach immer andere dabei unterstützen zu können, so ihre Träume zu verwirklichen, ihre Ideen zu finanzieren und da rauszubringen und die Welt ein bisschen schöner zu machen. Klingt cheesy, aber ist so.
Gut, wir haben sogar noch eine Minute, dann was kommt denn noch Schönes? Also du hast ja gesagt, dein Job ist auch, die Plattform zu verbessern. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Features, die dann jetzt bald kommen und die es noch ein bisschen attraktiver machen?
Oh ja, wir haben eine Menge vor. So, wir haben dieses Jahr ein bisschen mehr auf auch Sichtbarkeit, Reichweite, wissen wir, ist ein ganz großes Thema gesetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel, gibt so direkt Shareables, also dass UnterstützerInnen, die auf die Projektseiten kommen, direkt ihre Vorlagen haben, die sie auf Instagram in Stories und so weiter teilen können. Und in die Richtung werden wir auch noch ein bisschen weiter gehen und auch so ein bisschen die Plattform professionalisieren, dass man so seine Marketingmaßnahmen auch ein bisschen besser analysieren können und dass auch Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, mit unserem Tool auch direkt gut checken und verstehen können, was sie in der Kommunikation machen müssen, um sichtbar zu werden und letzten Endes dann ihr Projekt zu finanzieren.
Perfekt, Punktlandung.
Ja,
Friederike,
cool.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich denke dir, Tobias. Ciao.
Welcome, Daniel. What's your, I can't read your last name.
Yeah, hi. Sorry, that's my writing. I'm Daniel Hodgkins.
Nice to meet you. What are you doing?
I do a lot of things, actually. I have recently started BIM University in Berlin on music production course. I've been a music producer for roughly 4 years, doing it like semi-professionally, trying to get it done, you know, trying to get good at it. I've been working with different artists, mainly in like Europe right now, but yeah, different genres, different styles, making songs for them and with them also. Mm-hmm. I'm actually starting my own podcast very soon, this month.
What is it about?
It's called Musicians Anonymous, and no, it's not about alcoholics that are pretending to be musicians. No, it's actually, the main theme of the podcast is, how did you get into the music industry? And it's like, from musicians, for musicians, you know, so I'm going to have people from the industry, producers, podcast people, people from like BBC Radio and other artists and bands and stuff. And we're going to be discussing all their experiences in the music industry. So like red flags, green flags, what's happening, how to get into a certain place, how to communicate, how to network, you know, and it's basically for myself as a target audience, you know, so like from people like me trying to get into music. For people like that,
yeah, sure, I do that too. So it's
it's amazing.
It's a great idea.
Cool.
Yeah.
Nice.
And do you already record it? Or
I'm actually recording the first episode tomorrow.
Oh wow,
Thursday, and it will, if everything goes to plan, which it should, the first episode is going to be released on the 25th.
This month already?
Yes, already.
Okay, so who is going to be? This comes out in January.
Okay, cool. It's going to be F-Presses. It's a Russian band. Mm-hmm. The guys are now at BIM University as well. They originated from Russia, but yeah, now they're in Berlin with me. They're fantastic. They do like pop punk, slightly pop rock. It's very, I mean, this is going to be out after that podcast is out. Yeah. You can have a listen to F Presses. They're actually amazing, like a bunch of young dudes. Mm-hmm. I think their theme, sort of like catchphrase, is "We're the band you listen to when you skip school."
Okay.
And that's amazing because it's actually so true. That's exactly what they are.
But you didn't skip school. You are in school.
I am now very much in school. Yes.
What are you learning right now?
So I'm on music production. Mm-hmm. So I already did a year in Prague at HAMU, Academy of Performing Arts in Prague, studying music production also, classical, mm-hmm. Which was awesome, but it wasn't for me because I like creating new stuff. Not just recording pieces that already exist like you do in classical production. Right now I started year one again in Berlin. So I'm pretty much...
So you kind of skipped school.
I kind of skipped school a little bit, yeah. So, I mean, I'm just like doing a lot of other projects now because I have time. Yeah, giving back. So, yeah, I'm like adding a year to my whole study thing.
Okay.
But yeah, so I'm right now doing production. There's a lot of new stuff, you know, even for me, even though I've worked in studios and stuff. So I really appreciate all of this information I'm getting from all of these people, like our tutors at BIM, because they are actual professionals mm-hmm. from the music industry, which is fantastic.
Yeah.
That's the best you can get.
You moved to Berlin 1 year ago?
No, I actually moved to Berlin in September. This September,
wow.
Yeah, in 2024. I lived in Prague for a year before that. Okay. I'm originally from the UK, as you can tell, I would say.
Yeah.
And I've lived in the Czech Republic for most of my life, actually, because I'm half Czech and bilingual.
Ah.
So I've been a lot of places. I've done a lot of stuff.
Okay, and what is your first impression of Berlin?
Berlin is amazing. Honestly, I came to Berlin, my very first impression was, this is grubby. What is going on? What is this city? You know, it's weird compared to Prague, for example, because it's like old and pretty and there's so many old buildings and it's all just so, I hate using this word, but it's fitting, demure. I hate that word. I mean, why is it so popular right now?
Demure.
Demure. Yeah, it's some sort of trend on TikTok.
I've never heard it.
I don't know. Oh, thank God. Thank God. Stay off TikTok, kids. It's it really cocks up your brain. So Berlin right now, though, I fell in love with it. Like, in a month, I totally fell in love with Berlin. It's the music scene, the art scene, the nightlife, the people here. It's so diverse and so beautiful.
What nightclubs were you in already?
We tried to get into many. We went to Trezor, and then we also went to Kit Kat. But the day we went to Kit Kat, they had BDSM themed, and we were like super nicely dressed, so we just couldn't get in. Aww. So that's a sad, but it's still on my bucket list. I went to Ava, this little club in Friedrichshain. Mm-hmm. It's like quite near Warschaustrasse, if you know it.
I'm not sure.
It's a little club. It's like under the bridge, under Warschaustrasse. Uh-huh. But yeah, it's cute. It's cute enough. Mm-hmm.
You know. And what kind of music are you producing?
Well, I do different genres depending on the artist. I'm very versatile like that. Like I said, I studied at a classical school. Before that, I was doing 14 years of classical piano.
Wow.
I'm very classically trained. Mm-hmm. But I personally default to pop, singer-songwriter, alternative style, slightly rocky. I'm getting into rock a bit more lately.
So guitar?
Guitars, bass, drums, everything acoustic. But I love playing the keys as a classical pianist. And therefore, a lot of my pop stuff is very much key-based. A lot of synths, a lot of pianos, a lot of keys. But yes, I take songwriting inspiration from people like Passenger, Mike Rosenberg, fantastic dudes. I actually met him at his concert in Vienna like 4 years ago. Really, really humble guy, amazing. Taylor Swift, that sort of like very lyrically flowing stuff. Maisie Peters, do you know Maisie Peters?
No. I'm not sure.
She's signed under Ed Sheeran's label, I think, Gingerbread Records. She got relatively, we can say famous, like a few years back during COVID, or like maybe 1 or 2 years before that. I really like her style of music and writing. It's also pretty much Taylor Swift inspired, which is honestly, even though a lot of people hate on Taylor Swift, it's the best you can get from like songwriting, in my opinion. Mm-hmm. So yeah, I'm very much inspired by that, but I like the rocky elements of like Harry Styles, James Bay. I adore James Bay. He also went to BIM University, where I'm studying now. So that's like very positive. That was one of the reasons I was like, oh, so many large name people were at this school. Something good must be happening.
Yeah. Do you have an artist name, or it's just your
right now? It's just my name.
Daniel Hodgkins.
Yeah.
Daniel Hodgkins.
A lot of people know me by Daniel Music 24.
Okay.
Because that's my Instagram nick. And a lot of people are like, oh, Daniel Music 24, yo, come on, let's have a chat. Can I be on the podcast?
Okay.
Which is great, honestly. I mean, it's catching on. It's becoming Daniel Music 24, yeah.
How are you picking the artist? Because that's, I think, one of the hardest parts.
Yeah. Yeah, the artist name.
How do you pick the artist you're going to interview in your podcast?
Oh, in the interview. Well, first of all, I started just looking for people that would be at all interesting for the theme. But now I'm getting to know more people on a personal basis, which is always good for this sort of stuff. And I somehow incorporate the podcast into the conversation, and they're like, oh, that's so cool. I could actually do that. And then I'm like, okay, what do? You sing, you produce, you do this, you do that. You've got experience in the industry. That's fantastic. That's what we want. So right now it's quite a personal basis, but I plan on expanding it through the names I get on right now. I plan to expand it to bigger names afterwards, leading on from those people that have already been on the podcast.
You can start with the bigger names.
Yeah, I mean, if I can get
one advice I would give you, because if not, you can stack with the smaller ones. If you have the chance, or just asking, you might be surprised how many people might be willing, especially, I mean, artists maybe are a bit difficult if they are big, even to get to them.
Definitely.
But also to get an interview, a lot of them don't give interviews at all. But from the industry side, I think also there are a lot of industry podcasts you can get inspiration from and see, okay, I want to interview this guy. He didn't ask the questions I would ask. So
I'm going to ask them instead, right?
Yeah, exactly. Like this.
I mean, I do have a few people who I've been talking to about it, and they said they would like to do it. We still haven't got confirmed dates, and the shows aren't recorded, obviously, but I think by the time this will be out, it's probably going to be out. Mainly people from BIM right now, because they are very much in the music industry. Like Joe Sparrow, like music business, crazy music business guy. Adam Winchester, amazing artist, like EDM producer. Then who else did I ask? I also want to ask like others as well, but just like people who are actually very deep in the industry, which is amazing for me. Honestly, even Katharina Holmberg, she did podcasts.
Why do you want to work in the music industry? I mean, of course you want to produce music, but still it's an industry not everybody loves.
I honestly don't believe I can do anything as well. I've been focused on music all my life. Since I was 4, I've been doing music. My dad is a musician. I've been always encouraged to do music, which is amazing. I have to give my parents credit on that, because they were like always very, very much into what I did. And that got me to where I am today. And I just fell in love with music so, so much that I can't imagine doing anything else. And from a fair point of view, I don't think I could do anything else as good.
You played for 14 years, you said, classical piano.
Yeah, 16 now, yeah.
You're still doing it.
No, I stopped when I moved to Prague, but I still practice and I still play for myself, but I took lessons for 14 years.
Okay, wow. And do you play other instruments?
Yeah, I started playing guitar roughly 4 years ago. Self-taught. I just picked up the guitar and I was like, oh, this is cool. I want to learn this. So I did. Within a year, I was playing stuff live. I started learning bass recently, and I've already recorded tracks playing bass. I'm a fast learner, and obviously also I've had a lot of experience playing a single instrument such as the piano, so I have like perfect knowledge of musical theory, and I know what is everywhere, so I know what I want to play. It's just about learning the technique of actually playing the notes. And I also sing.
You're also on stage?
Yeah, also on stage. I've done a few live gigs. Mainly like smaller ones, some with my dad I did, because like I mentioned before.
What is he doing as a musician?
He's a guitarist, bass player and singer. And he's played in bands basically all his life. Right now he's just solo, and he does like little gigs in cafes and stuff. And I've joined him several times.
Awesome.
In the Czech Republic we had like gigs that was like a capacity of 40 people. Like 70 people came, so that's amazing.
Wow.
You know, it's just like totally packed. And I mean, it's still a small amount of people, but yeah. So yeah, I've done like little shows like that. I've done slightly bigger shows. I've actually played in through this stipendium academy that I got into with Beata Hlavenková. She's a very famous Czech producer. I managed to play in Docs, which is a massive gallery in Prague, and also in a different one. So yeah, venues like 400 people plus. Mm-hmm.
How old are you?
I am 20 years old.
Oh wow, that's young, I would say.
Yeah, I'm still pretty young. I've still got a lot of stuff in front of me.
So what's your wishes for the music industry in the future?
For the music industry in general?
Yeah.
I would wish for, maybe right now people are like, let everybody do everything. I feel like, yes, I agree. Let everybody do everything. But let there be more access to professional tools. Mm-hmm. For people that are actually getting into it professionally. Because right now, for a lot of people, money is a big problem because music is expensive, gear is expensive. Obviously, you need to get into it. You need to build up your money base. You need to build up your life and your career. And then once you have that gear and have those opportunities, you can use it forever, right? But it's really, really hard to start off. I've been very fortunate in my life to be able to do what I'm doing even today. And I feel like a lot of people that are super talented just didn't have that opportunity just because of the accessibility.
Yeah, definitely.
In general, just music backstage, you know, not just like playing and singing live. Also, actually, you were talking about being fortunate. By the time, this is what you said in January.
Yeah.
I will have a song out with this Swiss artist. Mm-hmm. Her name is Sabuna. That was one of the most fortunate things that ever happened to me.
Okay.
Personally, I feel like this journey with this artist, for me, we started on Discord, just like chatting on a channel, and we became friends, and now we have made a song together that I produced. We co-wrote it together. It was mixed and mastered in Switzerland. We made a music video in Switzerland.
Oh, wow.
I went over to Switzerland to rent a cinema make a music video.
Nice.
And yeah, that's like the biggest project I've done so far right now. So that was like to date. And yes, that was just like, again, one of the very fortunate moments in my life. I'm very grateful for.
Last question. What's your wishes for yourself?
For myself, I want to get better. I want to get better at everything that I do. I want to get better, like 500% better. I'm very motivated to be the best. And I will give it everything. If I can be the best one day, I will be the best.
Okay, I hope that you will be the best.
I hope I'm the first that
did an interview with you.
Yeah, that's actually awesome. Yeah, I remember that.
Okay, thank you very much, Daniel.
Thank you very much.
Herzlich willkommen, Maribé. Richtig
Maribé.
Maribé.
Ja.
So.
Richtig, ja.
Was ist Maribé?
Maribé, ja. Also, ich bin ein junger Rapper mit 23 aus Richtung Mannheim. Ich rappe und singe auf drei Sprachen. Also meine Lieder sind mehrsprachig, Deutsch, Türkisch und Englisch. Und ja, hab vor, bald nach Berlin zu ziehen. Und im Januar fangen wir an zu releasen. Und ab Januar kommt jeden Monat ein neuer Song von mir.
Ja. Wenn du sagst wir, wer ist das?
Wie bitte?
Du hast gesagt, wir fangen an zu releasen.
Ah, ja.
Das ist?
Also ich als Solokünstler und halt meine Crew als Producer und ja, im Background. Und ich bin ein Independent-Künstler und ja, ich lese halt alles selber und habe auf der produktionelle Seite habe ich mein Team.
Okay.
Ja.
Kennt man die schon oder wie heißen deine Producer? Kannst du auch einfach den Namen sagen?
Also, Shoutouts an Yid Jamal. Er ist ein sehr hochbegabter Producer von mir, ein guter Kumpel vor allem. Und ja, also ab Januar bin ich mir sicher, dass die Menschen auch von ihm viel mehr hören wird.
Okay, ja, das kommt auch erst im Januar raus, also vielleicht haben sie dann schon von dir gehört. Ist in jedem Song, in jedem Song sind drei Sprachen?
Richtig, ja.
Das heißt, strophenmäßig oder wie machst du das?
Also, das wird eigentlich so verteilt bei mir. Also, die Hooks sind auf Englisch und die Rap-Parts sind so deutsch und türkisch gemischt. Und
okay.
Ja, und es kommt drauf an, welche, also es ist nicht immer so ein 50-50-Ding. Mhm. Manchmal fühle ich halt die türkische Seite mehr, manchmal die deutsche. Denn der Grund, warum ich halt mehrsprachig Lieder schreibe, ist, es gibt so Dinge, Phrasen, die man auf anderen Sprachen viel mehr besser ausdrücken kann. Mhm. Zum Beispiel das Wort Fernweh. Mhm. Das kannst du nicht ins Englische direkt übersetzen. Mhm. Aber Hals. Und jede Sprache hat so vokalisch gesehen, phonetisch gesehen, seine eigenen starken Stärken und Eigenschaften. Und ich als Künstler mag ich das auch mega, die Stärken von jeder Sprache zu nutzen und meine Musik zu bereichern irgendwie. Mhm. Ja. Und bevor ich weitermache, zwischenthemlich, herzlichen Glückwunsch für deinen Journalismuspreis gestern Abend.
Ja. Danke, danke. Ja. Hast du für ein türkisches Wort auch ein Beispiel? Also das Fernweh zum Beispiel fand ich schon gut. Gibt es auch ein türkisches Wort, was man so auf Deutsch nur in drei oder einen ganzen Satz übersetzen kann?
Oh. Ja, also es gibt ein sehr spezielles Wort. Also wenn du einen Mensch kennenlernst, du hast irgendwie das Gefühl, dass du ihn irgendwie kennst, aber eigentlich nicht, aber dass du so ein Bauchgefühl für seinen Charakter hast, das nennt man Hissikablel Vuku.
Wow.
Ja, ja. Und ja, allein das Wort klingt irgendwie auch sehr exotisch.
Yeah.
Also ja, Hissikablel Vuku.
Ein einziges Wort, krass.
Ja, ein einziges Wort. Und das beschreibt halt irgendwie das Bauchgefühl für einen Charakter der Person, den du irgendwie neu kennenlernst, zum Beispiel. Ja. Und ja, also wie gesagt, jede Sprache hat irgendwie seine Eigenschaften, seine Stärken und ja, wie gesagt, also jede Sprache klingt phonetisch irgendwie anders und das mag ich.
Spielst du Instrumente oder bist du in die Musik gestartet?
Also wie gesagt, ich bin 23 und habe meinen ersten, also die ersten Demos kamen mit so 15 raus. Mhm. Ich produziere selber, ich schreibe selber und ich spiele. Also ich bin kein Instrumentalist, aber ich kann Schlagzeug und Klavier spielen, was eigentlich auch mich so musikalisch geprägt hat. So, ich habe mit Schlagzeug angefangen und das hat irgendwie bei mir das Rhythmus, den Taktgefühl irgendwie sehr verschärft.
Thema Takt, ja.
Ja, Thema Takt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, so sieht's halt bei mir aus und ab Januar fangen wir an, den Projekt, also mit Menschen zu teilen und ich war noch vor 2 Wochen in Istanbul für die Content-Shootings, denn wir haben 12 Lieder, aber kein Musikvideo, sondern wir haben wie, also in einem Musikvideokonzept, also von der Qualität her, solche Content-Videos gedreht, für jeden Song mehrere. Und der Grund dafür ist halt auch, also wir als Künstler und du bestimmt, wir konsumieren weiterhin Musikvideos, aber heutzutage wird im Allgemeinen nicht Musikvideos leider nicht so viel konsumiert. Hm. Und das war halt auch der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, keine Musikvideos zu drehen, sondern Content-Videos, die wir halt auf Social-Media-Kanälen ein Jahr lang promoten werden.
Wo du schon zum Beispiel sprichst.
Richtig, ja, genau. Und ja, also vor 2 Wochen war ich noch in Istanbul. Wir haben die Content-Videos dafür gedreht. Und ja, jetzt sind wir halt am Ende der Produktionsphase und ja, ab Januar fangen wir an zu releasen und wie gesagt, ein Jahr lang machen wir weiter zu releasen.
Okay, also ihr habt euch genau 12 Lieder pro Monat ausgedacht und um dann einfach genug Feuer zu haben, immer auszugehen.
Ja, und so ist es mehr so sustainable, würde ich sagen.
Mhm.
Also statt so 12 Lieder auf einmal zu geben als ein Newcomer.
Ja, gar keine Frage. Also
ja,
es auf jeden Fall verschenkt.
Auf jeden Fall, ja. Und verschenkt, ja, richtig gesagt.
Wer unterstützt dich noch neben dem Producing? Also hast du schon Management?
Also ja, ich habe schon Menschen, die mir den Rücken frei halten, aber die kann ich jetzt heute, also zurzeit nicht direkt als Manager nennen.
Das ist einfach dein Rücken.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie im Rap-Game schon.
Ja.
Okay. Wie man das schon kennt. Und ja, wie gesagt, also auf der Producing-Seite arbeite ich mit 3, 4 Producern und Mix- und Mastering-Engineers, aber mein Executive, also mein Main-Producer, ist heutzutage der Yid.
Ist was? Also
Yid Jamal, ja.
Okay.
Ja.
Und wie seid ihr aufeinander gestoßen?
Ja, mit Yid hat unsere Story, glaube ich, so mit 16 oder so angefangen. Also ich habe irgendwie ganz random seinen Song auf Insta von einem Rap-Seite, Rap-Page so gefunden und ich war so, krass, also der Typ hat etwas auf jeden Fall. Dann habe ich ihn damals angeschrieben und ja, das war so mit 16, 17 und jetzt ist es schon so 5 oder 6 Jahren geworden und ja, und er ist auch so sehr weltoffen, muss ich sagen, hat auch so das Bauchgefühl, so gute Sachen rauszubringen. Und ja, wir arbeiten halt zusammen und ich bin happy damit. Aber bin natürlich auch offen, wie er auch, auch mit anderen Produzenten zusammenzuarbeiten.
Bei ihm passte das Wort, dieses türkische Wort, was ich vergessen habe.
Ah ja, Hissikabl el Vuku.
Ja.
Ja. Er hat auf jeden Fall das Hissikabl el Vuku für Musik. Ja. Also das könnte ich auch für mich selber auch behaupten, aber ja, er ist ein guter Beispiel auf jeden Fall.
Okay, wann ziehst du jetzt nach Berlin, meinst du?
Ja, also ab Dezember bin ich jetzt in Berlin. Also ich war sehr öfters mal in Berlin. Natürlich, wir haben sehr viel gependelt und so für Events, Lineups, dies, das. Aber ja, jetzt ab Dezember bin ich halt auch in Berlin.
Hattest du schon Auftritte hier?
Ja, ich hatte schon Auftritte bei solchen kleinen Open-Mic-Sachen. Aber eher bin ich in Mannheim und Richtung Mannheim aufgetreten.
Okay, aber noch nicht gebucht, sondern halt einfach
Open-Mic und du bist dann hoch. Wir sind frisch am Anfang von allem. Also auf jeden Fall, wenn wir jetzt so nach 2 Jahren dieses Podcast mal anhören, dann möchte ich mal diese Frage wieder mal antworten, auf jeden Fall.
Okay, ja, auf jeden Fall ehrgeizig, aber das muss man ja auch sein. Warum ziehst du nach Berlin? Also
warum
ich viel Musikindustrie?
Ja, auf jeden Fall, aber also die Industrie ist allein nicht der Grund. Auch ich feiere Berlin mies wegen des Lifestyle und halt die Menschen hier. Das, wie kosmopolitisch das hier ist, einfach so. Man kennt jeden Tag eine andere Kultur kennenlernen und auch die Menschen, die Vielfältigkeit, das begeistert mich mies und ich ernähre mich halt auch als Künstler davon irgendwie, von verschiedenen Arten von Kulturen, Sprachen und Menschen.
Ja.
Und ja, auf der anderen Seite natürlich musikalisch gesehen, also im Vergleich zu Richtung Mannheim, okay, Mannheim ist auch nicht die kleinste Stadt Deutschlands, es gibt halt auch die Popakademie dort und viele andere Möglichkeiten, aber Berlin ist für mich wenigstens Gefühl so, ja, auf jeden Fall mega Metropole, aber halt auch ein kleiner Dorf, wenn es über das Musikbubble es sich handelt und jeder kennt irgendwie jeden hier. Und ja, ich dachte mir halt, wie ich es eigentlich auch hier bis jetzt so erfahren habe, also ja, halt das Networking und die übertalentierten Menschen, die man halt auch hier heute hier auf dem Most Wanted Music Event treffen kann, stoßen kann. Das begeistert mich sehr hier und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier irgendwie manche Dinge noch schneller klappen können als im Vergleich zu Richtung Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg.
Ja, definitiv. Was hast du denn heute so mitgenommen? Also gab es da irgendwie einen Workshop oder ein Panel, wo du gesagt hast, ah, das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, da habe ich was gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Das war so ein Workshop über eine Künstlerin, hat so darüber berichtet, wie sie ihren Song so auf TikTok viral gemacht hat. Und was ich an den Zuhörern mitgeben kann, ist, dass es wirklich total individual ist. Also, sie hat solche Sachen erzählt, was eigentlich ihre To-Dos waren bei anderen Menschen, die früher so virale Sachen gemacht haben, die absoluten No-Gos.
Okay.
Ja, und das habe ich irgendwie gecheckt und danach kam ich halt wieder auf den Punkt. Also, das Thema Social Media hat wirklich no rules. Also, was bei dir klappt, kann bei jemand anderem überhaupt nicht klappen. Also, das ist zu individual eigentlich. Ja. Und ja, das war halt irgendwie die Lehre, die ich heute mitgenommen habe.
Wie gehst du selber mit Social Media um? Also, du hast ja gesagt, ihr habt Content richtig gedreht. Machst
genau,
du da
ja.
Aber auch
ja.
Einfach so mal locker was mit dem Selfie-Modus gedreht und
ist
das hoch?
Nee. Also, es gibt halt Menschen, die ich respektiere auch, die auf jeden Fall das ein gutes Attitude, muss ich sagen, einfach so ins Kamera zu sprechen zu können und irgendwie so von seinem Alltag sich so ganz frei zu zeigen. Aber von dem Konzept her wollten wir etwas noch, also von der Niveau des Qualitäts wollten wir noch etwas so, wie sagt man das, Bescheidenes machen. Und wir haben es so geplant, dass wir ein Jahr lang unserem Contentplan verfolgen und wie gesagt, fast jeden Tag ein Content-Video über mich.
Viel.
Ja, ja.
So habt ihr 300 Videos?
365 Videos, genau, für jeden Tag. Und ja, also das Ich, mich, also mein Artist-Identity, meine Werte und meine Persönlichkeit am besten zeigen kann und andererseits natürlich meine Musik und die Videos und das ganze Content-Aufbau liegt so 60% an meiner Musik und 40% an meinem persönlichen Content halt. Ja. Und das haben wir halt So, manche sind so Podcasts, so total inspired by you. Und ja, manche sind halt eher so, ja, Contents, Ausschnitten aus meinem Studioalltag und so und so und so. Aber eher so in einem Storyline, muss ich sagen. Also, ja, wir haben schon ein Konzept und hoffentlich werden die zukünftige Zuhörer das gut verinnerlichen, muss ich sagen.
Wann seid ihr denn gestartet mit der ganzen Aufnahme von allem?
Ja, also wie gesagt, also ich nehme seit 2016, 17 auf, aber die Projekte, die wir jetzt in 2025 releasen werden, das hat so einen Background, der vor 1,5 Jahren angefangen hat.
Und auch das Content.
Genau, ja. Also wir bereiten uns vor seit 1,5 Jahren auf 2025 und ja, mal sehen.
Okay, was wünschst du dir für die Musikindustrie, für die Zukunft?
Für die Musikindustrie wünsche ich auf jeden Fall, dass es weniger Menschen geben, die ihren Macht missbrauchen, auf jeden Fall. Denn die Musikindustrie ist krank, wenn es über das Machtmissbrauch geht. Und ja, aber auf der künstlerischen Seite kann ich halt das wünschen, dass wieder die Musik die Hauptrolle spielt als das Content. Denn die Industrie braucht heutzutage leider gute Content-Creator, die auch Musik machen können. Aber früher war das eher so gute Musiker, die auch Content createn konnten. Ja, und ich wünsche halt, dass irgendwann wieder die Qualität zählt als die Quantität, muss ich sagen. Ja.
Und was wünschst du dir für dich?
Was ich für mich wünsche, ist halt, dass ich den Menschen in 2025 zeigen kann, was auf die zukommt und dass ich schon ein paar Meilensteine hinter mir bringen kann.
Was wäre für dich ein Meilenstein?
Ja, so eine kleine Showtournee auf jeden Fall zu spielen. Ja, das wäre schon meine eigene Show zu spielen auf einem Tourneeline. Das wäre schon nice auf jeden Fall. Das wäre schon ein konkretes Meilenstein. Ja.
Das wäre auf jeden Fall krass. Ja. Ich drücke dir die Daumen.
Dankeschön, Dankeschön.
Maribé.
Ja, Maribé.
Und bis bald.
Bis bald.
Piotrek Baranowski, yes, welcome. And what are you doing here?
I'm here because of BM University in Berlin. I studied their music production. I'm a first year student. Besides that, I'm an artist, so I find it really interesting to hear other artists or speakers which are highly connected with art overall.
So you're a colleague of Daniel, I assume.
Yeah, we know each other very well.
Okay, and when did you move to Berlin?
In September this year.
With him?
I mean,
because he moved in September too.
Yeah, we are a first year student of the same music production program. We are in other groups and we live separate, but maybe the next year we will find something together, because renting in Berlin is pretty hard, as you may know.
But what is your first impression of Berlin?
I mean, I've been in Berlin 2 or 3 times before I moved here, so I knew how it is and I like it. I like it a lot. I think it is really creative and really artistic as a space to work with.
What makes it more creative or artistic than other places?
I mean, I live in Poland, so for example, if I can compare those two, Berlin is much more open and much more focused on being free, of course, as history proved us. But also I think there is this thing in Berlin that you really can't find anywhere else, or is it hard to find anywhere else, where people are willing to live artistically. And you can really see it even on the streets. There are a lot of graffitis, a lot of artistic people when you see their outfit, their attitude, and you can already tell that this person is artistic, this person does something in creative industry. And this is really nice and inspiring by everyday basis.
And what kind of art are you doing?
I'm doing music, of course. I'm an independent artist, and I do everything from the production through singing to mixing and mastering. Mm-hmm. I've also art directed few music videos back in Poland.
Oh.
So, yeah, it is that because all my huge inspirations are made that way. For example, Pharrell Williams, Tyler, the Creator. I love those guys. I love how they can do everything. And I think there is this thing of being really self-made in terms of your whole art, and that your art then is truly yours and not an art director which participated in a music video. Mm-hmm. So it is like 100% yours. Mm-hmm. And I love it about it.
But you can still work with others, or you want to make it 100% yours?
No, I love... okay, I love working with others, like, clearly, really. I do. I love collaborating, but the things that I know I can do myself, I would rather do myself or work on them with somebody else, but still maybe on my terms. I don't want to sound bad, but... for example, back in Poland, my first album I've released as producer with my female friend singer, and even if I described and executive produced the whole concept, we collaborated and we did something great as our first project together. So yeah, I love collaborating.
Mm-hmm. What's your artist name?
Piotrek Baranowski.
Ah, so yeah. That's it. And what kind of instruments are you playing? Or did you learn instruments?
I mean, now I play a lot of synths. Mm-hmm. For me, vocal is an instrument. It's the most personal instrument you can get. But I'm more of this like electronic type music producer than the classical one. Mm-hmm. So I'm still learning a few instruments. By the end of the university year, I would love to pick up drums and guitar also, besides my synth playing skills. Mm-hmm.
And you are producing now also more electronic music or pop, or how would you describe it?
I mean, I work with a lot of artists back in Poland, even I'm in Berlin now. So, and a lot of female artists. So I mainly do pop and /R&B for them. Don't worry about it. pop/R&B for them. But I've been doing more alternative music for myself, personally. Some electronic. I can really go with different directions with my music depending on who I work with.
Mm-hmm. But you said you already work with a lot of artists. Can you already live from music?
It depends how would you say it. I'm only 19, so yeah. I think I would be able to partially live from my music, but I couldn't, for example, pay my rent fully from music, so it's like 50-50.
Okay, but at least it's already a really good start.
It's
for
something.
A 19-year-old, and your name is getting bigger every year if you're continuing your
work,
I think.
Yeah, I hope so.
And why did you choose to study at BIM?
I think the main reason is because I would like to have opportunities, and BIM gives you a lot of them. I mean, for example, working in a professional studio on a daily basis, working with amazing people from BIM, tutors and people who study there, because they're really amazing vocalists, amazing producers, amazing music business study students. So I would say because of collaboration, because of new knowledge, because of possibilities, and because of this thing that, for me personally, you need to change your surroundings and live your life to be able to create more things and maybe more bigger things. Because if after high school I would be back in Poland now and I don't know, sit in my room and create music over and over, I think I would be fastly burned because of no really much, maybe not surviving, but like not really much experience from around me.
Mm-hmm.
So but I like to put myself in this deep pool of being in a new place, which is Berlin for now.
Mm-hmm. But doesn't already enough music exist? Do you need to produce more music? Isn't it like a big challenge for a young artist right now to create something new because you think, is it really new?
Of course it is. That's why, for example, I found the cheat code maybe. I mean, for me, it is a cheat code because I feel like I make music in Polish language.
Mm-hmm.
And I feel like back in Poland, we don't have everything yet. I mean, for now, still the most popular genre is like hip-hop or pop music, which is totally okay and totally normal. But I think there are a lot of places and areas that are not really invented or explored in a Polish music industry. And I think that me personally, I could fit in that gap pretty well. For example, alternative music. In America, we have Frank Ocean, we have The Weeknd, and stuff that is between two genres, or between even more than two genres. And back in Poland, it is really described as one genre thing, to be like hip-hop artist or to be like pop artist. And I would love to bring something. I would love to be some kind of new wave.
Okay, but still like analyzing the market and see what's needed.
Yeah. But yeah, answering your question, because I fly away a bit, I think there are plenty of music. I think there's maybe not too much of music, but it is hard for me to, for example, blow up as an artist because there wasn't really a time in the history where music was firstly as accessible by listeners and secondly as easy to make and as easy to promote as an independent artist.
Mm-hmm.
We have huge platforms like TikTok, and maybe one TikTok is needed to blow you up.
Mm. Do you use TikTok to promote your music?
I did a bit, but I need to step up my TikTok game. I need to say it loudly. For now, my plan is to collect as much resources and skills as I can.
Mm-hmm.
I stopped a bit with my music because I've released 3 projects in 1 year, which is a lot.
Yeah.
One full album and 2 EPs of mine. Now I'm collecting like my workshop, starting to play instruments, starting to learn more about my vocal, about my opportunities, about like TikTok, about everything that I can use with my next material that I will release.
And do you have a team for that?
Like
management or something?
For now, I'm doing most of my stuff independently and by myself. But with my next release, which I plan to be the biggest out of all and also the best, obviously, I'm looking for a team because I feel that as much as being independent and being self-made is great, you can't be self-made all the way through. It's not about you only, it's about the people, and I appreciate everyone that I've ever collaborated with, and I say it out loud every time I have an opportunity to do it.
What are your wishes for the music industry?
Oh, okay, that's a good question. I think equity is a big one. Being like, okay, my wishes for the music industry. Of course, one will be highly personal to like let world know Piotrek Baranowski, but besides that, I would say that, yeah, I think that music should be more equal in terms of artistic division. I mean, maybe more equal also on streaming platforms, on how much money do you get from streaming platforms. I wish that I wish that everybody who is truly passionate about music and who has like the right idea could make a living out of this right idea. Because obviously not everyone will make it to the music industry and not everyone will have this great idea. But for example, Amen Break, the most sampled thing of all time, doesn't make any money, and still Amen Break is played and is like a genre thing of whole DMB. So it is a sad story, but yeah, the wish I have from music industry is that people with great ideas should make living out of those great ideas.
And what's your wish for yourself?
Being more open for my own mistakes and maybe not overthink as much, because I hope that I can make it, and part of me and sometimes me as a whole know that I will and I can make it. So yeah.
Okay, Piotrek, thank you very much.
Thank you.
Niki Böhm, du bist Gästin Nummer 12 und das Finale. Juhu! Wer bist du? Stell dich vor.
Also im Rahmen von Most Wanted Music habe ich die Programmleitung gemacht dieses Jahr zusammen mit Eva Kilz. Ansonsten bin ich bei Refuge Worldwide.
Was ist das?
Das ist auch ein Radiosender hier in Berlin, Neukölln. Wir haben halt Anfang des Jahres, oder wann war das so, April, Mai rum, halt ein neues Space aufgemacht in Neukölln. Und ich bin für die, ich mache auch Programm halt, so Programmleitung halt für das Space da.
Das heißt, Programm im Radio, du entscheidest, welche Songs kommen, oder Programm für den Space und es sind Events?
Ja, genau, also eher Events, also kulturelle Events. Richard ist halt für das Radio zuständig, also ja.
Warum machst du das denn? Warum sind dir Events wichtig?
Erstmal ist es total wichtig, dass Leute zusammenkommen und wenn sie zusammenkommen, dass sie sich wohlfühlen. Aber einen anderen Grund, was halt sehr wichtig ist gerade jetzt, ist halt Raum zu schaffen, um halt entweder diverse Themen halt so zu beleuchten oder Raum schaffen für Menschen, die sonst halt keinen Zugang haben, halt gewisse Dinge zu machen oder zu lernen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, was mir sehr wichtig ist.
Kannst du ein konkretes Beispiel dafür nennen, wo Leute keinen Zugang für was Bestimmtes haben und wie du das dann lösen konntest mit einem Event?
Ja, also wir bieten immer Workshops an, die kostenfrei sind. Ja, also ich meine, so die Musikbranche ist immer noch sehr prekär, also die Arbeit. Es gibt halt auch so deswegen so eine gewisse Klassismus, was halt entstanden ist, weil man muss sich halt dann fragen, wer kann sich überhaupt leisten, wenig bezahlt zu sein und prekär zu arbeiten. Und für viele Menschen ist es einfach nicht denkbar so. Oder die haben einfach keine Kontakte und es gibt halt viele Jobs halt in der Musikbranche, die sind halt fast wie ein großes Geheimnis. Also das.
Welche?
Eigentlich alles, ne? Also es ist, wenn man halt nicht in einer Branche ist oder keine Berührungspunkte hat, dann wie soll man wissen, was für Jobs es überhaupt gibt, ne? Oder wie und wo man anfangen kann. Und das ist eine Sache, was wir versuchen halt immer mal wieder halt zu beleuchten, und wir arbeiten dann halt mit diversen Partnern, wie zum Beispiel Resident Advisor. Also wir haben halt dieses Jahr Unlocked. Und da haben wir einen Tag lang diverse ExpertInnen aus der Musikbranche, die haben halt jeweils, glaube ich, 30 Minuten gehabt, um über ihren Jobs halt zu reden. So. Mhm. Und Tipp zu geben, und ja, es ist einfach so, Events sind eine super Art und Weise, Leute zu vernetzen, und ja.
Die Events finde ich bei Refuge Worldwide, oder worüber hätte ich das jetzt gefunden, diese
Workshops? Ja, genau, ja, dann bei Refuge Worldwide, ja.
Also folge ich bei Instagram, dann kriege ich das mit, oder gibt es auch irgendwie andere Möglichkeiten, Newsletter oder so?
Ja, es gibt diverse Möglichkeiten. Es gibt halt Newsletter, Instagram, Discord, Telegram, ja.
einiges.
Ja.
Wie bist du denn in die Musikindustrie reingerutscht?
Das ist eine gute Frage. Es war so lange her. ich habe erstmal in Film gearbeitet.
Mhm. Was hast du da gemacht?
Assistenz. Mhm. Der Filmregisseur, mit dem ich gearbeitet habe, der hat früher halt Musikvideos gemacht. Ich war halt immer davon fasziniert, aber zu der Zeit hat er Filme gemacht. Und ich habe halt Musik immer geliebt, aber ja, ich hatte selber halt in meiner Familie keine Leute, die halt in Musik gearbeitet haben, also zumindest nicht in so Popmusik und so weiter. Und dann habe ich gemacht? Ich habe, glaube ich, ganz viele Labels angeschrieben und gefragt, ob ich ein Praktikum machen könnte. Und das hat nie so richtig geklappt. Dann bin ich nach Berlin gezogen und dann hat es doch geklappt. Dann habe ich halt.
Also ist das der wichtige Punkt.
Ja,
zieh nach Berlin. Wann war das, dass du hergezogen bist?
Das war 2006.
Okay, und was ist dann passiert? Berlin.
Und dann habe ich bei KTO gearbeitet. Das Label gibt es nicht mehr, aber...
Sag mir aber was.
Peaches und...
Ja.
Ja, es war waren diese Electro-Clash-Hype damals. Mhm. Nach einem Jahr, also als ich da war, ist das Label leider pleite gegangen. Und dann bin ich halt zu K7 gewechselt. Mhm. Und dann war ich... eine Weile da, habe Produktmanagement gemacht.
Auch ein Label, ja, das kenne ich nicht.
Ja, genau. Ja, und dann läuft das irgendwann. Mhm. Ja, dann hat man so diesen Schneeball-Effekt. Und dann habe ich also bei B-Pitch Control, bei Beatport, also überall ein bisschen gearbeitet.
Was war dann dein Lieblingsjob, wenn du jetzt zurückblickst? Was hat am meisten Spaß gemacht?
Ich würde sagen, jetzt, wo ich arbeite.
Mhm. Das ist ja gut.
Ja.
Und wie bist du dann dahin gekommen? Weil du hast vorher dann Labelarbeit gemacht.
Ich habe also mit... George, der ist einer der Mitgründer von Refuge. Wir haben zusammen bei Beatport gearbeitet.
Wie ist George Nachname?
Patrick.
George Patrick.
Ja. Wir haben halt beide, wie alle Menschen bei Refuge, also wir interessieren uns halt natürlich wahnsinnig viel für Musik, aber auch für...
Was? Nicht wahnsinnig, hast du gesagt?
Doch, doch. Aber auch so für soziale Gerechtigkeitsthemen. Okay. Und, es war halt uns wichtig zu sehen, wie wir die beiden Sachen halt kombinieren können. Und das, ja, das haben die dann halt mit Refuge geschafft und dann war ich halt so von Anfang an auch dabei. So.
Mhm. Und wie war die Gestaltung dieses Festivals? Also, wie lange bist du jetzt schon auch bei Most Wanted dabei?
Also es ist halt das erste Jahr, dass ich Programmleitung mache. Also letztes Jahr habe ich als Kuratorin halt gearbeitet, also ein paar Sessions kuratiert. Ja, und dann das Jahr davor war ich als Moderatorin dabei, also Speakerin dabei, ja.
Und wie unterscheidet sich die Kuration von der Leitung? Also hast du jetzt gar nicht mehr kuratiert, sondern quasi nur gesagt, jo, passt oder nicht?
Nee, doch, doch. Also könnte man auch das als Kuratorin halt, also könnte man auch sagen, dass es auch kuratorische Arbeit ist.
Die Head-Kuratorin, die Chef-Kuratorin.
Vielleicht, ja, sowas in der Art. Ja.
Und was war zum Beispiel eine Session, die du kuratiert hast dieses Jahr?
Ich habe fast alles kuratiert.
Ah, wirklich? Okay,
ja.
Krass. Und wie gehst du dann auf die Recherche? Oder kennst du die Leute schon so, weißt das Thema?
Ja, die meistens. Also ich kenne halt, also viele sind tatsächlich mittlerweile so gute Freunde von mir. Also ich bin jetzt 44, also ich finde das echt super, dass in meinem Alter, wenn ich Wahl habe, einfach mit Menschen zu arbeiten, die ich auf einer persönlichen Ebene auch respektiere und vor allem mag.
Ja.
Und das ist, also, und dann schaue ich mal, also erstmal im Handy, wer... mit wem ich Bock habe, halt irgendwie ein paar Tage zu verbringen. Und dieses Jahr gab es auch so einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, so soziale Nachhaltigkeit, was natürlich sehr mit meiner Arbeit bei Refuge Worldwide verknüpft ist, aber dann, klar, ganz klassisch so ökologische Nachhaltigkeit. Und da war ich auf jeden Fall von Eva Balaban halt sehr unterstützt. Es hat auch so eine gewisse schöne Schneeball-Effekt, weil wenn man halt anfängt, also Events zu machen und Leute kennenzulernen, dann lernt man halt noch mehr Leute kennen und dann haben die auch Empfehlungen und dann ist es irgendwann mal so eine Selbstläufer. Es ist eigentlich ganz, ganz schön, also finde ich halt.
Für dich eine große Party heute?
Ja.
mit Freunden und Familie?
Ja.
Okay, schön. Hast du heute auch Sachen selber sehen können oder bist du dann eher so unterwegs und musst dich auch drum kümmern, was alles passt?
Ja, also eher so ein bisschen so umflitzen. Aber ich habe, mein Papa kommt aus Nigeria und ich habe ganz viele Freunde mit nigerianischer Herkunft zusammengebracht. Die haben halt eben halt eine Session gemacht. Es war ausschließlich mit Menschen aus Nigeria oder halt mit nigerianischer Herkunft. Und da wollte ich halt irgendwie zeigen, wie viel Vielfalt es gibt halt auch innerhalb von Communities, die oft als eine Gleichheit wahrgenommen werden. Mhm. So. Und ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So.
Was heißt Session? Was genau habt ihr dann da gemacht?
In diesem Fall war es ein Roundtable-Diskussion. Der Titel war The Revolution Will Be Monetized. Mhm. Ja, war ganz, ganz lustig und nett und interessant und alles dazwischen.
Okay. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Dass Musikschaffenden endlich mal von alleine von ihrer Arbeit leben können. So. Ja, dass es einfach so eine grundsätzliche, faire Verteilung gibt halt von alles, was wir haben. So. Es gibt halt genug und ich denke auch, dass es kein Hexenwerk sein soll, dass alles ein bisschen fair verteilt werden kann und sollte. Und ja, also es ist halt mal so eine grundsätzliche Sache, was ich halt immer noch total krass finde, dass wir überhaupt über Monetization reden müssen, weil das eigentlich sollte das irgendwie so, das sollte sich so ein bisschen von selbst halt, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, so, dass dass man Geld verdienen kann mit.
Du bist schon lange in der Musikindustrie. Siehst du Änderungen, die positiv oder negativ sind?
Ich hoffe, dass mehr Flinterpersonen mutig sind, halt Raum zu nehmen. Ich habe bemerkt, die letzten paar Monate, dass es halt immer noch eigentlich so einen ganz klaren Unterschied gibt zwischen den Männern und den Flinterpersonen, wobei die meisten Männer sind eh so, ah ja, wo spreche ich? Ich bin dabei und sage einfach Bescheid, welche Panel ich sitze. Mhm. Und mit vielen Flinterpersonen ist es immer noch, dass sie so Imposter-Syndrom haben und man verbringt halt immer noch sehr viel Zeit zu sagen, nee, du schaffst das, das kannst du. Du solltest keine Angst haben, halt in der Öffentlichkeit zu sprechen und auch wenn du Angst hast oder aufgeregt bist, ist es auch kein Weltuntergang. Ja, ich meine, es ist halt immer noch sehr männerdominiert. Ne? Also natürlich gibt es so Bereiche, wo Flinterpersonen eher repräsentiert sind als andere. Aber wenn man hier schaut, zum Beispiel so Event-Tech und so weiter, also da sieht also wo sind die Flinters? Die sind nirgendwo zu sehen. Bedeutet das, dass sie alle keine Ahnung haben von Tech oder halt von Licht oder Ton? Nein. Aber warum sind die da nicht zu sehen?
Aber meinst du, das wird mehr in Zukunft?
Ich hoffe.
Aber hast du jetzt kein Gefühl, das ist so?
Also ich meine, es kann sich nur verbessern, ich sag mal.
Okay, klar.
Oder? Ich meine, ich weiß, wie siehst du das? Also ich...
Na, ich finde halt, dass so viel mehr Producer-Kollektive oder sowas schon einfach da sind und Sichtbarkeit schaffen. Auch gerade Artists, also weibliche Artists, gerade im Rap-Bereich oder sowas, halt sehr viele jetzt da sind. Ich glaube, da dann auch schnell viel folgt, so ein bisschen auch ein Schneeball-Effekt. Aber dass natürlich noch sehr, sehr viele Männer sichtbar sind. Gerade im Producing, ne, in der, also im Hip-Hop-Producing, ich denke mal, elektronisch ist es wahrscheinlich schon schneller, dass Frauen auch auflegen oder im Flinter auflegen. Aber
und hinter den Kulissen so?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, in den höchsten Management-Ebenen ist es schon noch so, da gibt es, glaube ich, auch Studien, dass Frauen noch unterrepräsentiert sind. In manchen Berufen sind sie, glaube ich, sehr häufig. So Promoter-Bereich ist, glaube ich, Frauen.
Per Arbeit, ja, ja.
Naja, ich meine, ist ja auch ein cooler Job, wenn du Bock drauf hast. Aber ich glaube, in anderen Bereichen ist es dann halt schon noch eher männlich. Aber ich weiß es nicht. Ich kann schwer so ein Bild. Ich kann eigentlich nur nach den Studien gehen, die dann halt schon manchmal sagen, es gibt da eine Besserung oder auch, dass jüngere Leute, die neue Generation auch wirklich Festival-Tickets kauft, wenn das ausgeglichen ist und nicht mehr nur Männer sind, sondern dass es tatsächlich schon Wert drauf gelegt wird und am Ende entscheidet halt ganz oft das Geld. Ne? Also das ist jetzt meine Sicht der Dinge.
Ja, es geht halt so Schritt für Schritt ein bisschen weiter voran und das ist natürlich eine gute Sache. Aber es gibt Luft nach oben.
Auf jeden Fall, keine Frage.
Ja, ja, ja.
Gut, letzte Frage. Was wünschst du dir für dich?
Oh, das ist eine sehr große Frage. Dass Deutschland die demokratische Werte halt richtig schätzt und wahrnimmt. Weil, ja, ich bin vor 18 Jahren nach Berlin gezogen. Ich habe Berlin immer geliebt, aber ja, der Elefant in Raum, ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt noch ein Elefant ist, aber es ist schon heftig, was hier abgeht halt in diesem Land. Hm. Und ich weiß, dass viele Leute wollen weg. Und das ist natürlich halt sehr, sehr schade. Und ich denke, das ist einfach wichtig, wie heute, wo wir manchmal dann halt so kritische beziehungsweise auch manchmal unangenehme Themen auf den Tisch packen mussten, dass wir das auch einfach generell hier in der Gesellschaft machen. Ich weiß, dass es halt nicht so diese hoffnungsvolle letzte Wort ist, aber viele machen sich Sorgen halt gerade halt. Klar, alle reden über AfD und das ist halt so ein Thema, was halt irgendwie halbwegs sicher ist, halt darüber zu sprechen, aber es gibt auch andere Sachen halt, andere Freiheiten, die halt hier gekürzt werden. Klar, also es gibt auch so diese Heizkürzerungen, die halt nächstes Jahr halt geplant sind, ne? Und man muss dann halt auch ehrlich überlegen, wie es überhaupt noch möglich ist, halt in diesem Land weiterzumachen. Gerade halt wie eine Organisation wie Refuge. Mhm. Und ich weiß, dass für viele Menschen hier ist es halt unangenehm, wenn man darüber redet, aber es ist halt so. Und wenn man halt auch gleichzeitig über Internationalisierung reden möchte und all diese Sachen und Demokratie und so weiter, es hängt ja alles zusammen. Es gibt halt einen Rechtsruck hier, so. Und es gibt auch andere Dinge, die halt angesprochen werden müssen. Und wenn man es nicht tut, dann, ja. Aber, also, ja, für mich, also wie gesagt, also ich meine, ein zentraler Teil von einer funktionierenden Demokratie ist Meinungsfreiheit. Hm. Und das steht auch jetzt ein bisschen unter Gefahr, so. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir diese Werte echt weiterhin schätzen. Ja, das wünsche ich mir.
Niki Böhm, vielen Dank.
Danke auch.
Das war's.
Dankeschön.
Da wurde es am Ende ganz schön deep. Und wenn ich ehrlich bin, war ich nach 11 Kurzinterviews und einer teils doch recht lauten Atmosphäre schon etwas platt. Vielleicht merkt ihr mir das an der einen oder anderen Stelle auch an. Trotzdem war es eine richtig coole Erfahrung, mit so vielen Leuten zu sprechen, zu sehen, dass Leute überhaupt Bock haben, mit mir spontan ein Interview aufzunehmen und auch die Leidenschaft von jungen Artists, wie beispielsweise Daniel, zu sehen, war schon cool. Ich habe die nächsten Folgen auch schon aufgenommen. Bamboo Artist CEO Leander Kirschner hat mich besucht und erzählt, wie sein Label arbeitet. Über das erscheinen ja zum Beispiel 01099 und Chiago. Wenn ihr das hören wollt, folgt dem Thematag Podcast und lasst eine Bewertung auf Spotify. Das Interview erscheint am ersten Dienstag im Februar. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.